Auch von meiner Seite ein herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich grüße alle diejenigen, die die Predigt über das Internet hören werden. Heute trägt die Predigt einen wunderbaren Titel, finde ich zumindest, wenn es ja ganz einfach heißt, friedlich miteinander spielen. Bei mir geht da gleich das Kopfkino an, wenn ich diesen Titel höre. Friedlich miteinander spielen. Da sehe ich sie vor mir, ein Haufen kleiner, dreckiger Kinder, wie sie auf dem Spielplatz herumtoben und im Matsch spielen. So wie ich es früher auch gemacht habe. Ohne sich zu streiten und zu zanken. Ohne Neid und Eifersucht. Sie haben so viel Spaß miteinander und ich kann es gar nicht verhindern zu lächeln. So wie sie spielen. Doch da passiert es. Mein Lachen erfriert im Gesicht. Es war nur eine Kleinigkeit. Ein Sandkuchen, der plattgedrückt wurde. Ein Rotzbengel, der auf Krawall aus war, den Ball geklaut hat, so ein Christoph. Ruckzuck ändert sich das Klima. Fäuste fliegen, Tränen fließen. Eltern springen auf, um zu schlichten und beginnen mit dem Richten. Der Spielplatz wird zum Schlachtfeld. Und wieder sage ich, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen auf dem Spielplatz des Reiches Gottes, manifestiert durch die örtliche Gemeinde, also auch durch unsere Gemeinde hier in Lampertheim, friedlich miteinander spielen. Ungestört, unkompliziert, naiv und frei. Und ich frage mich, ist das wirklich möglich? Bekommen wir das hin? Kinder, die uns nicht schlafen lassen, erhöhen das Risiko, dass mich andere Menschen nerven. Freundschaften, die durch blöde Entscheidungen von heute auf morgen komplett annulliert sind. Ehen, Beziehungen, die den Anforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen sind, wo das Misstrauen, der Stress und permanente konfliktschwangere Gespräche den sogenannten Hausfrieden schiefhängen lässt. Da vergeht einem der Spaß, friedlich miteinander zu spielen. Da scheint es unmöglich zu sein, so eine Art Utopie. Wie soll das bitteschön denn funktionieren? Dazu eine kleine Geschichte, wie das funktionieren kann. Es ist schon viele Jahre her, ein Pastor, ein Mullah und ein Rabbi. Sie müssen von den Spenden, die gegeben werden, auch ihren eigenen Unterhalt bestreiten. Und sie unterhalten sich darüber, wie sie denn das machen, wie sie es unterscheiden, was für sie gilt zum Leben und was Gott gehört. Der Pastor beginnt. Er sagt, ich male einen Kreis von 1 Meter Durchmesser und nehme 4 Meter Abstand. Dann stelle ich mich auf und versuche, die Münze und die paar Scheine in den Kreis reinzuwerfen. Und alles, was in dem Kreis drin ist, gehört mir und alles, was außen ist, gehört Gott. Oh, sagt der Mullah, ich mache das ganz ähnlich, nur dass ich statt einem Kreis einen Halbmond zeichne und nur 3 Meter Abstand nehme. Und was drinnen ist im Halbmond, gehört mir. Und was außerhalb ist, gehört Allah. Lächelt der Rabbi und sagt, meine Brüder, ihr habt ja beide nicht genug Gottvertrauen, dass er doch ein allmächtiger Gott ist. Ich werfe die Münzen und die Scheine einfach in die Luft und sage zu Gott, behalte, was du brauchst. Und der Rest ist für mich. Ja, und jetzt merke ich schon, ihr lacht alle darüber. Das bedeutet, ihr traut es der Allmacht Gottes nicht zu, dass er Münzen schnappen kann aus dem Himmel. Und wenn er das noch nicht mal zutraut, wie wollt ihr es bitte schön glauben, dass friedliches Miteinanderspielen in der Gemeinde Gottes möglich ist? Wir schaffen es doch bis heute nicht, die Unterschiedlichkeit in der Persönlichkeit, in unserer Lebensgeschichte, von unseren ethischen Vorstellungen wirklich zu feiern. Weil uns das nervt, weil uns das aufreibt, weil uns das so sehr herausfordert, dass wir dann lieber uns distanzieren und zurückhalten. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er, Jesus Christus, ist doch unser Friedefürst. Und er hat persönlich zugesagt, ich lasse dich nicht allein. Wir haben seinen Geist. Und mit seinem Geist haben wir alle Möglichkeiten, alle Liebe und alle Kraft Gottes, dass wir es umsetzen können, so zu leben, wie der Friedefürst Jesus Christus gelebt hat. Friede sei mit euch, sagt Jesus. Euren Frieden, den lasse ich euch. Aber meinen Frieden, der übernatürlich ist, den schenke ich euch. Also sollte doch ein friedliches Miteinander möglich sein. Ich entdecke, dass die meisten Menschen tief in ihrem Inneren die ganz starke Sehnsucht haben, tatsächlich Frieden zu erleben. Ist einer der höchsten Wünsche, die meisten sagen Gesundheit, ist das Hauptsache gesund? Glaube ich persönlich nicht, dass das die Hauptsache ist. Ich würde sagen, Hauptsache du kennst Jesus Christus. Er ist ein Retter und ein Heiler. Aber sehr schnell kommt in dieser Prioritätenliste Friede. Shalom. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass das passiert. Und ich denke, wir haben auch so eine Art Naturrecht auf Friede, also auch Ruhe. Und ich möchte euch das erklären, was ich damit verbinde, warum das so ein Recht ist, ein Geschenk, das Gott uns von Anfang an gemacht hat. Zunächst einmal das Negative, wenn ich natürlich zu viel Ruhe habe, also Übertreibung, dann werde ich träge oder faul. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite vom Pferd runterfalle und zu viel arbeite, dann werde ich entweder süchtig, workaholic, abhängig von der Arbeit, oder ich bin auf der Flucht, vor der Flucht des Unfriedens zu Hause, und dann bleibe ich länger auf der Arbeit. Aber wie war das denn bei der Erschaffung der Welt? Am sechsten Tag wurde der Mensch erschaffen. Was hat er den ersten Tag seines Lebens dann gemacht? Ausgeruht. Da kam nämlich der Ruhetag. Er ist also nicht geschaffen worden, um nur zu arbeiten. Sondern das allererste, zeigt uns eigentlich der Schöpfungsbericht, war, dass er mit Gott, ich nenne es mal jugendlich, abhängt. Genießt, sich das Gute, was Gott geschaffen hat, sich anschaut. Gemeinschaft mit Gott haben und glücklich sich darüber freuen, was da alles an Herrlichkeiten und schönen Dingen da ist. Auch beginnt jeder Tag mit dem Schlafen. Es war Abend, es war Morgen, der erste Tag. Also ich glaube tatsächlich, dass Gott es will, dass wir richtig gut ausruhen, dass wir deswegen in einem Shalom auch leben, der uns in diese Ruhe hineinführt. Warum verschreibt er uns solch eine Medizin? Diese Medizin, die man einfach unausgesprochen sagen könnte, faulenzt friedlich. Okay, schon bei dieser Formulierung merke ich, faulenzt friedlich, dass wir da unsere Probleme haben. Denn sobald Ruhe einkehrt im äußeren Umfeld, werden wir sehr schnell unruhig im Inneren. Es ist gar nicht so einfach, friedlich zu faulenzen. Das kann nicht jeder, weil wir in dieser Übertreibung leben. Die einen sagen, ich muss noch arbeiten, ich muss noch für die Prüfung lernen, ich muss noch alles machen. Die anderen sagen, ja, ich habe schon den ganzen Freitag und den ganzen Samstag gefaulenzt und jetzt bin ich so träge, ich kann die Gemeinschaft mit Gott nicht genießen. Also friedlich faulenzen funktioniert nur, wenn ich in der Gemeinschaft mit Gott tatsächlich zur Ruhe komme. Das ist Shalom. Ich glaube, dass der Friede permanent angegriffen wird. Angegriffen, zwar, ich habe mir mal das Bild gebracht, wenn die Gemeinde ein Schiff ist, gibt es ja so ein altes Lied, oder? Dann spielt der Teufel ständig Schiffe versenken. Und er ist sehr gut darin, uns anzuschießen, dass unser Schiff sinkt. Und eine seiner Strategien ist immer, dass er unsere Gedankenwelt dahingehend beeinflusst, dass wir tatsächlich felsenfest davon überzeugt sind, nicht so leben zu können, wie Jesus von uns fordert. Und wir sagen das dann fromm heraus, ich bin ja nicht Jesus. Und wir ignorieren alle Worte von Jesus, weil er gesagt hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nehmt einander an, so wie ich euch angenommen habe. Und Jesus gibt uns nichts zum Auftrag, was wir nicht leben können. Und er sagt, ich gebe euch meinen Frieden und ihr könnt friedlich leben. Ihr könnt das schaffen und ihr schafft es aus, denn ich bin der Friedefürst. Es ist also eine Frage nach dem, was ich mir anschaue, was ich mir fokussiere. Es liegt in deiner Entscheidung, ob du permanent auf die Angst blickst, permanent auf Mangel blickst, permanent auf Krankheit blickst, permanent auf den, der dich nervt, blickst, auf die Verletzung, auf die Enttäuschung, auf das Böse. Es ist deine Entscheidung. Und damit ist es dein Wert, den du in dir lebst. Und prüfe selber, was dabei herauskommt. Oder aber du entscheidest dich dafür, ich will einfach mal eins zu eins das leben, was ich in der Bibel finde und was total zum Reich Gottes gehört. Und wenn zum Reich Gottes auch der Friede gehört, dann ist es klar, dass das Gebot spielt miteinander friedlich auf jeden Fall ein Wert ist. Und dann muss ich mich auf den Frieden fürs konzentrieren und ihn in den Blick nehmen. Schauen wir hier einmal in Römer 12, 17 und 18. Da wird uns so etwas an die Hand gegeben. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, nehme ich intuitiv wahr, was wir wieder daraus machen. Das ist ähnlich wie mit dem Gebot, liebt einander wie euch selbst. Da machen wir Menschen daraus, du musst zuallererst dich lieben, bevor du andere lieben kannst. Ich sage nein. Wenn es heißt, liebe den anderen, beginnt es damit, dass du den anderen liebst. Und nur wenn du den anderen liebst, bist du in der Lage, dich zu lieben. Ansonsten machst du nur dein Ego groß. Und ähnlich ist es hier. Ich höre immer sofort, ah ja, Winter, ich kann ja nicht mit jedem Menschen Frieden halten. Anstatt erstmal die zwei Sachen, die davor stehen, zu fokussieren. Wir sollen Böses nicht mit Bösem vergelten. Wir sollen nicht mit gleicher Münze zahlen. Wir sollen also nicht das Böse fokussieren, sondern das Gute, von dem wir vorhin gesungen haben. Gott ist gut. Also fokussiere ich die Güte Gottes und lebe sie auch. Das Gleiche ist ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Keine Einschränkung. Vorbildlich gegenüber jedermann soll ich leben. Da kommen diese Worte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nehmt einander an, wie ich euch angenommen habe. Dann lebe ich vorbildlich. Und erst dann kommt diese kleine Einschränkung. Es gibt tatsächlich Situationen oder Personen, die mit mir nicht im Frieden sind. Die was gegen mich haben. Und ich bin geneigt, vielleicht auch was gegen sie zu haben, aber sie entziehen sich jeder Möglichkeit. Sie wollen mit mir nicht reden, sie wollen mir nicht die Hand geben, sie wollen auch meinen Friedensgruß nicht annehmen. Solche Menschen gibt es. Da wird es dann schwierig, Frieden zu halten. Aber nur mit dieser Person, nicht mit allen anderen. Friedlich miteinander spielen. Also wenn einer kommt und dir den Ball immer klaut, ist das noch nicht unbedingt eine Person, mit der du keinen Frieden halten kannst. Das geht nur, wenn diese Person wegrennt und sagt, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Dann ist es schwierig mit dem Frieden halt. Aber ich habe mich immer noch gefragt, woran liegt es, dass wir solche Schwierigkeiten im Miteinander haben? Dass wir das oft nicht umgesetzt bekommen? Und eine ganz einfache, natürliche Antwort ist es, weil wir unterschiedlich sind. Und manchmal so krass unterschiedlich, dass es wirklich eine hohe Hausnummer ist, dann miteinander friedlich zu leben. Und ich möchte euch mal so vier tierische Persönlichkeiten vorstellen. Werden wahrscheinlich alle hier im Saal vertreten sein, in irgendeiner Form. Und diese vier tierischen Persönlichkeiten sollen euch nur mal deutlich machen, warum es manchmal schwierig wird, miteinander klarzukommen. Ich habe das von einem Tobias Beck. Ich fand's so gut. Also die erste Persönlichkeit ist der Wal. Der Wal hat eine Hauptfrage, die sein ganzes Leben bestimmt. Und diese Frage ist, was haben andere Menschen von mir? Was kann ich anderen Menschen Gutes tun? Also sie denken überhaupt nicht an sich, sie haben immer den anderen im Fokus. Wenn es dann mal heißt, ja, ich habe einen Umzug, wer kann mir helfen? Wer meldet sich sofort? Der Wahl. Wenn dann es heißt, der Umzug beginnt um 10 Uhr, wann ist der Wahl da? 9:30 und was hat er alles dabei? Er hat Frühstück dabei, warmen Leberkäse, Kaffee, Kartons und vor allen Dingen noch jede Menge andere Wale. Schön, wenn Wale da sind, gell? Wenn der Wal mal zu spät kommt, dann klopft er so ganz leise an die Tür, man hört es kaum, guckt so vor sie, macht auf und schleicht sich rein, Entschuldigung, und setzt sich dann dezent in die letzte Reihe. Sein Lieblingswort des Walfisches ist Entschuldigung. Meistens hat er klamottenmäßig, trägt er grau in grau, unauffällig, schlicht einfach Strickjacke, Weste oder sowas. Er möchte einfach nicht auffallen, weil es geht ja um den anderen. Sein Lieblingsurlaubsort ist der Campingplatz. Waschen, bügeln, kochen, ihr müsst alles nichts machen, ich mache es. Da ist er glücklich, der Wal. Okay, soweit mal zum Wal. Dann gibt es den Kontrast, der Hai. Der Hai hat auch eine Standardfrage und die ist, was habe ich davon, dass es andere gibt? Also die anderen haben mir was zu bringen. Das sind die Karrieretypen. Wenn die beim Spielen mal verlieren, dann ist der ganze Tag gelaufen, meistens die nächsten 2 Tage auch noch. Der Wal, der lässt die anderen gewinnen. Aber hier ist schlechte Laune angesagt, wenn er nicht gewinnt. Sie haben ein übersteigertes Selbstbewusstsein. Ihr Urlaubsort ist Las Vegas, weil sie sagen, ich gewinne die Welt. Was soll mir schon passieren? Wenn Sie zu spät kommen, reißen Sie die Tür auf, gehen rein, setzen sich mitten rein und sagen, hallo alle miteinander. Und wenn man Sie fragt, darf ich Sie mal was fragen? Nein. Aber bitte schön, nur eine Frage. Dann wird der Hahnenkamm aufgestellt. Sie treten sehr dominant auf. Sie lassen sich nichts gefallen, weil ihnen die Welt gehört. Jetzt ahnt ihr schon, dass die zwei da, der Wal und der Hai, einige Schwierigkeiten im Miteinander haben. Dann gibt es den Delfin. Der Delfin hat die Hauptfrage so nach dem Motto, wo ist denn die nächste Party? Und dann gibt es noch eine zweite Zusatzfrage, wie kann ich mit einem Minimum an Aufwand etwas Maximales bekommen? Also er möchte sich nicht verausgaben, sondern er möchte möglichst immer alles geschenkt kriegen. Wenn er auf eine All-Invite-Party kommt, ist er der Einzige, der rote Klamotten anhat. Weil er will gesehen werden. Er will im Mittelpunkt sein. Das liebt er. Er liebt das Risiko. No risk, no fun. Folglich sind immer irgendwelche Walfische in der Nähe, die haben so Rotkreuzjäckchen an, weil sie sagen, oh, da muss man Erste Hilfe gleich machen. Ihr Lieblingsort, wo sie Urlaub machen, ist 99 Euro all inclusive. Da sind sie auf dem sicheren Fahrwasser. Und dann gibt es noch den vierten, die Eule. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, Jörg, was hast du denn jetzt gemacht? 3 Tiere, die im Wasser leben, jetzt eine Eule. Ja, genau, die Eule, das ist die, die immer alles hinterfragt, warum machst du das so? Die Eule ist der Besserwisser, die Eule weiß immer Bescheid. Sie kommt nie zu spät. Wenn der Delfin zu spät kommt, geht er auch einfach rein, setzt sich hin und sagt, hallo. Die Eule kommt nicht zu spät. Beim Lieblingsort kann man es nicht so genau sagen. Die Eule ist anderweitig erkennbar. Sie gehört der Sorte Mensch, die schon am Tag davor das Auto packt, mit Parkplan. Und da fehlt wirklich nichts. Alles ist dabei. Wenn es irgendwo eine Bedienungsanleitung gibt, dann wird von vorne bis hinten alles durchgelesen. Sie lassen nichts aus. Ja, so haben wir 4 verschiedene Typen. Und jetzt könnt ihr schon wahrscheinlich erahnen, warum wir es oft so schwer haben, friedlich miteinander zu leben. Es gibt ein paar Kombinationen, die passen gut. Also der Wal und die Eule, die passen gut zusammen. Der Wal, der immer helfen möchte, und der kriegt noch ein paar Erklärungen geliefert, wie er noch besser helfen kann. Er sagt, oh, das gefällt mir. Passt ganz gut. Oder? Hai und Delfin geht auch. Die reden beide von sich, hören sich nicht zu, wollen sie auch gar nicht, sie wollen nur sich selber reden hören. Funktioniert prima. Dann haben wir noch, ich muss mal gucken, dann haben wir noch den Hai und die Eule. Könnte auch gut funktionieren, aber sie brauchen immer Hilfe in Gesprächsführung. Weil sonst nerven sie sich zu viel. Was gar nicht geht, ist Delfin und Eule. Weil der Delfin möchte Risiko haben und dann kommt die Eule an und klärt alles, was passieren kann. Und dann hat er keinen Spaß mehr, Risiko einzugehen. Der nimmt ihm die Lebensfreude weg. Also versteht ihr, so einfach ist das, dass es so schwer ist, miteinander klarzukommen. Das liegt manchmal nur in unserer Persönlichkeit begründet. Und jetzt habe ich noch nicht den Bereich der Ethik angesprochen und nicht der persönlichen Lebensgeschichte. Die kommt ja auch noch dazu. Und deswegen sind mir immer einige Leute von vornherein sympathisch und andere sind genau das Gegenteil. Und trotzdem lässt Jesus nicht locker, wenn es darum geht, dass wir friedlich miteinander spielen sollen. Und so sagt er uns in Matthäus 5, Vers 9, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Oder nach der neuen evangelistischen Übersetzung, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, sie werden Kinder Gottes genannt werden. Stifte Frieden. Heißt erstmal im Negativen gesagt, stifte keinen Streit. Investiere in die Sache des Friedens. Wenn es Streit gibt, dann gehe nicht stiften, sondern baue eine Brücke, dass ein Miteinander wieder möglich wird. Ignoriere es nicht, wenn irgendwo Dissonanzen sind, sondern mach es zum Thema. Aber nicht als ein Besserwisser wie die Eule, nicht in einer Arroganz wie ein Hai, sondern baue Brücken in Sanftmut und Demut, dass Frieden entstehen kann. Na gut, jetzt lese ich so einen Vers von Jesus, aber merke, das hilft mir ja immer noch nicht, weil es auf die Frage, wie kann ich das denn jetzt konkret machen, das umsetzen in meinem Alltag, da gibt dieser Vers noch keine Antwort drauf. Aber schauen wir uns nochmal den Römertext an. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und wenn wir das 12. Kapitel weiterlesen, finden wir einige wunderbare Sachen, wie wir das umsetzen können. Im Gebet haltet an. Also wie kann ich Böses nicht mit Bösem vergelten? Indem ich bete. Und mein Gebet nicht abbrechen lasse. Übt Gastfreundschaft. Und am Ende wird deutlich des Kapitels, Gastfreundschaft mit euren Feinden. Denn dann sammelt ihr euch feurige Kohlen auf euer Haupt. Das heißt, ihr werdet von Gott richtig heiß belohnt. Er ehrt euch dann. Also nicht Gastfreundschaft, dass du deine gleichen sympathischen Leute einlädst, sondern genau das Gegenteil sollst du machen. Seid brennend im Geist. Also wir haben einige Sachen, die werden hier ganz schlicht genannt, dass wir dieses wirklich leben können. Dann haben wir Kapitel 14, Vers 19. Lasst uns also nach dem streben, wir dürfen also Streber sein, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt oder zur gegenseitigen Auferbauung. Das sind wieder die Werte, die ich lebe. Wenn ich den Wert in mir trage, ich will den anderen ermutigen, ich möchte, dass er auferbaut wird, dann ist es ein guter Wert. Wenn du allerdings in deinem Herzen den Wert hast, ich will dem anderen mal ordentlich eins einwischen und mal, ich habe den Wert mit dem nie wieder, dann achte das, was das mit deinem Herz macht. Frag einmal dein Herz, wie denkst du über meine Werte? Und das, was ihr sagt und aussprecht, wird immer eure inneren Werte offenbaren. Wer also schlecht über einen anderen redet, vergilt Böses mit Bösem. Und er sieht sich selber als ohnmächtig, um deswegen seine Sprache zu nutzen, um den anderen fertig zu machen. Er übt Rache aus, weil er sich das im Angesicht zu Angesicht nicht traut. Ein Wert. Es ist der Wert der Rache, die du trägst. Wir finden in Kapitel 14 eine ganze Reihe von Hinweisen, wie schwer das friedliche Miteinanderleben funktioniert. Und es ist immer ein kleines Thema, was Paulus da behandelt. Er sagt, da gibt es die Schwachen in der Gemeinde, das sind die Wale. Weil die Wale helfen zwar sehr gerne, aber sie haben auch ein sehr empfindliches Gewissen. Und gerade wenn es um die Gebote Gottes geht, sagen sie, die habe ich auch einzuhalten, denn ich will auch Gott helfen und das Beste geben. Deswegen haben sie ein enges Gewissen. Aber in der Gemeinde gibt es auch Haie. Und die Haie sagen, uns gehört die Welt. Wir sprechen ein Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann verstehe ich nicht, dass du es nicht hinkriegst mit Gott. Alles ist doch erlaubt. Wir brauchen keine Gesetze mehr. Ein Hai hat kein Gewissen. Dann kommt vielleicht die Eule und erklärt, das ist noch neunmal klug, warum der Schwache jetzt kein schlechtes Gewissen haben muss und warum, bitteschön, der Hai einmal ein Gewissen haben sollte und erklärt, aber in einer Arroganz, dass es nicht ankommt. Und dann haben wir noch den Delfin, der sagt, ach, ihr, jetzt chillt doch mal ein bisschen. Lass uns doch essen und trinken und fröhlich sein. Lest mal Römer 13, Vers 13 und 14, was den Christen gesagt wird. Sie gebrauchen die Gnade als Freibrief für Freibier, könnten wir heute so übersetzen. Sie hauen sich die Wampe voll und trinken über ihren Durst. Und das alles innerhalb der Gemeinde. Zwei Wurzeln sind es, die Paulus dann aufdeckt, woran das liegt. Und ich habe sie mal hier gekennzeichnet. Verurteilt, Verachtung. Römer 14, Vers 10. Warum verurteilst du dann deinem Bruder? Das macht der Wal. Und du, warum verachtest du ihn? Das macht der Hai und der Delfin. Die Eule ist auch eher hier einzurichten, weil sie weiß ja alles gut Bescheid. Verurteilung und Verachtung sind die Wurzeln, sind die leider traurigen Werte, die wir oft in uns tragen. Und deswegen bin ich nicht bereit, den anderen höher zu achten als mich, weil ich selber lieber Verachtung lebe. Und deswegen bin ich nicht bereit, mir selber Unrecht geschehen zu lassen, weil ich den anderen schon längst verurteilt habe. Wir kennen die Bibel doch. Es ist ganz praktisch, es ist unmissverständlich, was wir leben sollen. Aber wir fallen immer wieder auf dieses Schiffe versenken rein, was der Teufel mit uns betreibt. Woran liegt es? Ich wiederhole, wir haben es schon so oft gehört. Es liegt daran, dass wir immer erst den Gedanken haben. Und dieser Gedanke verursacht Gefühle. Es ist immer unser Denken. Das heißt, es ist unsere Entscheidung, die wir getroffen haben, wo wir sagen, das ist mir bedeutend und das ist mir wichtig. Aufgrund dieser Entscheidung bekomme ich auch die entsprechenden Gefühle. Wenn ich mich entscheide, einen Menschen abzulehnen, was für ein Gefühl bekomme ich diesem Menschen gegenüber? Ein schlechtes Gefühl, ein negatives, bis hin zum Hass. Wenn ich mich entscheide, ihn zu lieben, auch wenn er ganz anders ist als ich, werde ich auch immer stärkere gute Gefühle über diese Person bekommen. Wir fühlen, was wir fühlen, weil wir denken, was wir denken. Und dazu habe ich heute eine kleine Interaktion vorbereitet, bevor wir gleich das Abendmahl nehmen. Ich möchte euch diese erklären, weil ich finde, es ist immer so wichtig, dass wir etwas, was Gott uns aufdeckt, dass wir es gleich umsetzen. Denn wenn wir zu lange warten, kommen die alten Werte wieder durch und dann leben wir das alte Muster. Und deswegen mache ich heute das Angebot. Hier habe ich mal so einen Thron und hier ist unser Thron. Dieser schöne Sessel. Und auf diesem Thron, extra unter dem Kreuz, hinter diesem Thron steht Jesus Christus, der König. und ich lade dich ein, wenn du es möchtest, dann kommst du einfach nach vorne und hältst Abstand zu dem Thron. Und dann setzt du auf diesem Thron die Menschen drauf, die du momentan nicht leiden kannst. Die Menschen, denen du noch Schuld nicht vergeben hast. Die Menschen, auf die du grantig bist, oder die Menschen, wo du weißt, mit denen habe ich echt meine Schwierigkeiten. Die setzt du da drauf. Und dann sag mal diesen Leuten, die da drauf sitzen, wie du über sie denkst. Sprich es mal für dich innerlich aus. Nicht so laut, wir wollen das nicht hören. Aber du sollst es hören. So, wenn du das ausgesprochen hast, dann frag mal den König, wie er über diese Menschen denkt. Und wenn du das gehört hast, dann schaffe eine Atmosphäre des Friedens. Wer das nicht macht, soll heute nicht am Abendmahl teilnehmen. Weil mit Unfrieden am Abendmahl teilnehmen ist ein Unding. Es ist okay, wenn du sagst, ich mache es nicht. Es ist deine Entscheidung. Es muss aus einem freien Herzen kommen. Wenn du sagst, mein Herz ist noch nicht frei, dann komme nach dem Gottesdienst zum Gebetsdienst, damit du endlich ein freies Herz bekommst. Aber nimm nicht am Abendmahl teil, weil ich möchte erst Hilfestellung bekommen. Endlich ein freies Herz. Das ist dieses Angebot und wir wollen die Atmosphäre in diesem Raum dadurch verändern. Wir wollen, dass der Friede Gottes sich ausbreitet und deswegen singen wir ein Lied miteinander oder wir hören uns das an. The atmosphere is changing now. Und während dieses Lied gespielt und gesungen wird, während dieses Liedes, wer es möchte, kommt einfach nach vorne. Ich habe extra Platz gemacht. Es können ja auch immer so drei parallel stehen. Ihr redet das nur für euch und macht diese Übung. Und dann setzt ihr euch wieder hin. Aufgabe verstanden? Okay. Ja? Ja, ich bitte, dass ihr zum Segen aufsteht. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gaben. Ich möchte auch zunächst ein Dankgebet noch an Gott sprechen. Ja, lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlich Dank dafür, dass du ein so guter Versorger bist. Und wir danken dir für diese Gaben, die wieder eingekommen sind. Herr, wir wollen damit verantwortlich umgehen und wir danken dir, dass wir dadurch auch vieles machen können. Und ich bete darum, dass du alle Geber auch darin segnest, dass sie gegeben haben, mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Und ich segne euch mit einem Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 4. Freut euch im Herrn, zeigt dem Menschen das Gesicht Jesu. Lebe Dankbarkeit und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch mal einen Platz und singen ein Ausgangsstück. Noch mal die Einladung auch zum Gebet. Heute in einem chilligen Sessel. Nutzt es einfach.